Deutschlandfunk, der Tag.
Gewalt in der Partnerschaft, Stalking oder auch Genitalverstümmelung. Gewalt gegen Frauen wird auf vielerlei Art ausgeübt.
Das rüttelt sicher beim Hören auf, diese Meldungen zu Gewalt gegen Frauen. Aber die bleiben eben auch seit Jahren gleich, dramatisch. Da braucht man sich eigentlich nur mal random durch die öffentlich-rechtlichen Sendungen der vergangenen Monate zu klicken.
Geschlechtsbezogene digitale Gewalt, die ist ziemlich real.
Fast immer sind die Opfer weiblich.
Viele Frauen und die, die bereits Opfer von Gewalt geworden sind, wünschen sich strengere Regeln.
Na klar wünschen die sich das. Aber wird das auch genug gehört? Wird was getan in Politik und Justiz? Fragen wir gleich die Anwältin und Autorin Asha Hedayati. Und 330.000 Euro. So viel fällt im Schnitt an Polizeikosten an bei sogenannten Hochrisikospielen im Fußball. Seit Jahren gibt es Streit, wer das dann bezahlen soll. Das könnte nun bald ein für alle Mal geklärt werden. Der Tag am 25. April 2024 mit Sarah Zerback. Hi. Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Jede dritte Frau in Deutschland wird mindestens einmal im Leben Opfer von körperlicher oder sexualisierter Gewalt. Das sind Zahlen, die sind lange bekannt. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD zitiert sie jetzt aktuell und verknüpft damit Maßnahmen, die sie jetzt ganz dringend fordert.
Wenn Frauen zur Polizei kommen, dass dann 24/7 auch eine spezielle Ansprechpartnerin für die Frauen dort vor Ort ist, in der Dienststelle. Ich glaube, es wäre wichtig, dass wir auch in Deutschland Schwerpunktstaatsanwaltschaften einrichten, die sich dann schnell darum kümmern, dass diese Taten schnell geahndet werden und harte Strafen auch erfolgen.
Das zeigt auf jeden Fall, da ist noch Luft nach oben. Meine Gesprächspartnerin, die formuliert das sogar noch etwas schärfer. Asha Hedayati arbeitet seit mehr als 10 Jahren als Anwältin für Familienrecht in Berlin. Außerdem ist sie Dozentin und Autorin ist sie auch. Im vergangenen Jahr ist ihr Buch erschienen, Die stille Gewalt, wie der Staat Frauen allein lässt. Hallo Asha Hedayati.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja klar, gerne. Also da steckt ja schon im Buchtitel deutliche Kritik, das kann man ja gar nicht überlesen. Woran machen Sie das denn fest, dass der Staat Frauen, die Gewalt erfahren, im Stich lässt?
Da gibt es ganz unterschiedliche Ebenen. Wenn wir uns anschauen, dass es Abhängigkeitsverhältnisse gibt auf der wirtschaftlichen Ebene, dann ist es absolut nicht übersehbar, dass gewaltbetroffene Personen in Deutschland, gewaltbetroffene Frauen bei einer Trennung in der Regel nur noch zwischen Gewalt oder Armut entscheiden können. Das hat zur Folge, dass sie keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Das hat wiederum zur Folge, dass sie sich räumlich nicht trennen können. Das sind alles strukturelle Hintergründe, die wir uns anschauen müssen. Wir müssen uns anschauen, dass es Alleinerziehende gibt, die von Armut bedroht sind. Auch Kinder, die von Armut bedroht sind. Das sind Hindernisse, die eben Gewaltbetroffene sehen, wenn sie sich trennen. Und dann gibt es eben auch staatliche Institutionen, die die Nachtrennungsgewalt des Ehepartners oder des Ex-Partners befeuern und fortsetzen.
Okay, sogar noch befeuern die Gewalt, sagen Sie. Das ist ja ein krasser Vorwurf. Wie meinen Sie das genau?
Naja, das heißt, dass es PolizeibeamtInnen gibt, die Gewalt des Ex-Partners nicht ernst genug nehmen, bagatellisieren, Täter-Opfer-Umkehr betreiben. Es gibt Familiengerichte, die bei Kindschaftsverfahren Partnerschaftsgewalt nicht berücksichtigen. Die sagen, dass Partnerschaftsgewalt das Wohl des Kindes nicht betrifft, sondern nur auf der partnerschaftlichen Ebene stattfindet, aber eben ein schlechter Partner nicht unbedingt ein schlechter Vater sei. Das sind alles Punkte, die diese Gewalt noch weiter befeuern.
Und Sie sagen, das kann man eben gar nicht so klar trennen, beziehungsweise haben Sie da die Erfahrung gemacht, dass beides dann doch oft Hand in Hand geht, kongruent ist?
Ja, das spielt dann alles zusammen und dieses Konglomerat an strukturellen Widerständen und Hindernissen führt eben dazu, dass eine Trennung aus der Gewaltbeziehung enorm erschwert wird. Und trotzdem fragen Menschen immer noch Gewaltbetroffene, warum sie sich denn nicht früher genug getrennt haben, warum sie sich überhaupt auf so jemanden eingelassen haben. Und auch da findet eine permanente Verantwortungsverschiebung statt, gesellschaftlich. Statt zu fragen, warum sie sich nicht getrennt hat, sollte man doch vielleicht fragen, warum er mit der Gewalt beginnt und nicht aufhört und warum der Staat es nicht schafft, die Betroffene zu schützen, also den Täter in den Fokus nehmen, nicht die Betroffene.
Ja, genau. Das ist so dieses, was man typischerweise unter Täter-Opfer-Umkehr versteht, was Sie da schildern. Jetzt sagen Sie, die Abhängigkeiten wirtschaftlicher, finanzieller Natur, die verhindern da oft auch eine Trennung. Aber nun muss man ja sagen, der Staat versucht ja, diese Abhängigkeiten auch aufzufangen. Da gibt es ja einige Unterstützungsleistungen auch, die der Staat bietet. Wohngeld oder dass, wenn der Vater oder der andere erziehungsberechtigte Elternteil da kein Unterhalt zahlt, dass man da aushilft. Also es ist ja nicht so, als würde der Staat da komplett die Hände in den Schoß legen.
Es sind immer noch 43% der Alleinerziehenden sind von Armut betroffen. 43%. Jede zweite Alleinerziehende bekommt keinen Kindesunterhalt vom anderen Elternteil. Das betrifft das Kind. Wenn wir uns anschauen, dass es unheimlich viele Alleinerziehende gibt, die Vollzeit arbeiten in systemrelevanten Jobs und dennoch mit Bürgergeld aufstocken müssen, dann kommen wir nicht umhin, uns Systemfragen zu stellen. Wie kann das sein? Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit.
Ist es denn dann
und der
auch,
Gleichstellung.
Ja, ist ja. Es denn dann so, kann man dann den Umkehrschluss ziehen, dass sich Frauen, wenn sie die finanziellen Mittel dafür haben, dann häufiger trennen und zum Beispiel bei Ihnen dann in der Kanzlei landen?
Nein, das würde ich so auch nicht sagen. Also es ist auch Frauen, die finanziellen Mittel haben, sind von Gewalt betroffen. Gewalt gegen Frauen betrifft alle sozialen Schichten und Milieus. Da ist es aber so, dass Frauen, die finanziell besser ausgestattet sind, definitiv zumindest strukturell weniger Widerstände haben. Das heißt, sie werden ein Hotelzimmer finanzieren können erstmal. Sie sind nicht davon betroffen, zum Beispiel, dass es nicht genügend Frauenhausplätze gibt. Ja? Mhm. Sie können vielleicht bei FreundInnen unterkommen, weil auch sie eventuell ein besseres, größeres soziales Netz haben. Sie werden leichter einen Wohnraum finden, weil sie sich den eher leisten können als Frauen, die im Niedriglohnsektor prekär bezahlt werden. Also da ist schon, da muss man schon Unterschiede sehen. Was ich klar sagen möchte, ist, dass Gewalt gegen Frauen in allen sozialen Schichten stattfindet, aber dass es bestimmte Personengruppen gibt, die deutlich schlechter geschützt werden. Mhm. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
Wen würden Sie dazu noch zählen?
Na, marginalisierte Personengruppen in der Regel. Ja, wir haben migrantische Personen, die noch mal schwieriger aufgrund ihrer aufenthaltsrechtlichen Situation eine Trennung einleiten können, weil sie auch riskieren, eventuell abgeschoben zu werden oder ihren Aufenthalt zu verlieren. Wir haben Transpersonen oder behinderte Personen, also Frauen, die deutlich weniger Möglichkeiten haben, in Schutzeinrichtungen unterzukommen, weil sie beispielsweise nicht barrierefrei sind, weil es kaum barrierefreie Schutzplätze gibt in Deutschland, weil es wenig Schutzplätze gibt für Transfrauen in Deutschland. Das sind alles Personengruppen, die schlechter geschützt werden.
Jetzt haben Sie die Frauenhäuser schon mehrfach angesprochen. Da gibt es ja auch aktuelle Zahlen der Bundesregierung zu und die sind jetzt ähnlich schlecht wie die in der Vergangenheit. Über 13.000 Plätze fehlen da aktuell an Frauenhäusern. Die Bundesregierung hat ja schon im Koalitionsvertrag versprochen, dass sich das ändert. Sehen Sie da eine Bewegung? Sehen Sie, dass das passiert?
Wir haben in Deutschland seit 2018 die Istanbul-Konvention. Die ist, und das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der Anfang 2018 in Deutschland in Kraft getreten ist. Deutschland hat sich damit verpflichtet, die Maßnahmen umzusetzen. Da steht drin, dass 14.000 oder sogar 15.000 Frauenhausplätze fehlen. Bisher hat es Deutschland nicht geschafft, irgendeine dieser Maßnahmen umzusetzen. Und da stehen ja ganz viele drin. Es ist ein wirklich schönes Instrument für die Beendigung der Gewalt. Aber es fehlt der politische Wille.
Auch häusliche Gewalt, Gewalt in Partnerschaften, das zeigen Statistiken immer wieder. Das beginnt ja nicht erst bei Schlägen. Wo fängt es dann also an?
Ja, das ist genau das ganz große Problem, weil wir das auch bei der Polizei und bei der Justiz sehen. Ja, also wenn ich von Gewalt spreche, haben die meisten immer die körperliche Gewalt im Kopf. Das heißt, Gewalt, die sichtbare Wunden hinterlässt. Aber psychische Gewalt, das heißt Gewalt in Form von Demütigung, Herabwürdigung, Beleidigung, Bedrohung, die hinterlässt nicht sichtbare Wunden, ist aber nicht weniger folgenreich und gesundheitsschädigend. Es gibt Betroffene, die zu mir ins Büro kommen und sagen, die Wunden, die körperlichen, die sind verheilt, aber ich leide immer noch an den Folgen der psychischen Gewalt. Und die beginnt häufig mit Isolation und massiver Kontrolle. Und die Isolation führt letztendlich dazu, dass die Betroffenen auch kein soziales Netz mehr haben irgendwann, um genau davor dann geschützt zu werden, um eine Unterstützung auch zu haben für die Trennung beispielsweise oder auch um ein Korrektiv zu haben, was ihnen sagt, nein, Moment, das, was dir passiert, das ist nicht in Ordnung. Das stimmt so nicht. Deine Wahrnehmung ist richtig, weil das passiert nämlich mit den Betroffenen häufig durch die psychische Gewalt, dass sie ihre eigene Wahrnehmung in Frage stellen, dass sie teilweise gar nicht mehr wissen oder gar nicht mehr verstehen, dass ihnen Gewalt angetan wird.
Wie wichtig ist da auch, das in der Berichterstattung genauso zu benennen? Also da auch eben die Dinge beim Namen zu nennen, nicht zu sagen, da war Eifersucht der Grund oder das typische Beziehungsdrama, was man dann häufig liest.
Also die Medien haben unheimlich viel Verantwortung. Also die Berichterstattung über dieses Thema ist unheimlich wirkmächtig. Das heißt, auch Medien betreiben Täter-Opfer-Umkehr, wenn sie nicht von Femiziden sprechen, sondern von Beziehungstaten oder von Eifersuchtsdramen. Das bagatellisiert die männliche Gewalt. Das nimmt den Täter immer wieder aus der Verantwortung. Das ist für die Betroffenen unheimlich schwer auszuhalten und sie bezweifeln auch immer wieder ihre eigene Position. Also sie fragen sich, eventuell habe ich ja doch Schuld. Eventuell habe ich ihn ja doch provoziert. Und das ist fatal.
Wie oft oder in wie vielen Fällen würden Sie denn bei Gewalt gegen Frauen oder der Tötung einer Frau wirklich von einem Zusammenhang damit sprechen, dass die Frau eben eine Frau ist? Also wie oft steckt wirklich geschlechtsspezifische Gewalt dahinter? Weil es gibt natürlich auch Männer, die Gewalt erfahren, Opfer werden. Aber in wie vielen Fällen ist das geschlechtsspezifisch?
Naja, wir sehen das ja schon sehr deutlich im Rahmen von Partnerschaften. Also dass die meisten Femizide im Trennungskontext passieren. Das heißt, nach der Trennung aus der Partnerschaft, weil die Trennung für den Ex-Partner einen so massiven Macht- und Kontrollverlust bedeutet, dass er versucht, über massivere Gewalt bis hin zum Femizid diesen Kontrollverlust wiederherzustellen. Und das ist sehr geschlechtsspezifisch, weil das natürlich auch mit einer Anspruchshaltung zu tun hat, mit einem Besitzdenken zu tun hat und letztendlich auch damit zu tun hat, dass Frauen in dieser Gesellschaft immer noch nicht vollständig gleichgestellt sind.
Sie verknüpfen das ja mit dem harschen Vorwurf eben an die Politik, dass da zu wenig getan wird. Jetzt muss man ja sagen, auf dem Schirm hat die Politik das Problem zumindest. Also die Bundesinnenministerin, der Koalitionsvertrag sieht Pläne vor und Nancy Faeser von der SPD hat am Abend jetzt zum Beispiel Maßnahmen angekündigt, die Frauen besser vor Gewalt schützen sollen und stellt da auch die Opfer in den Fokus, in dem zum Beispiel Pilotprojekte eingerichtet werden sollen, wo Frauen dann Standorte haben, wo dann immer Beamtinnen, die geschult sind, speziell zur Verfügung stehen. Also sehen Sie da, dass sich was verschiebt, eben deutlicher Fokus auf Stärkung der Opfer?
Ich denke, das sind sicherlich interessante Maßnahmen, die geplant sind. Ich muss sagen, wir sind im Jahr 2024. Das ist wirklich das Mindeste, was wir erwarten können. Jeden dritten Tag wird eine Frau getötet und die Zahlen steigen seit Jahren. Und es gab immer noch nicht den Aufschrei, den wir brauchen. Dieses Thema ist immer noch nicht in der öffentlichen Debatte so angekommen, dass die Politik unter Druck gerät. Und daran, denke ich, müssen wir alle zusammenarbeiten. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Hm. Übrigens auch die Medien haben da eine Verantwortung, ja, darüber zu berichten.
Der Titel der Veranstaltung, auf der die Bundesinnenministerin da gesprochen hat, der lautete: Gewalt gegen Frauen geht uns alle an. Also es klingt zumindest schon mal nach einem Appell, dass der Aufschrei da größer sein sollte.
Ja. Stimmt, das sollte er. Aber es sollten halt alle, ja, ich denke, wir müssen auch sehen, dass es eben nicht nur ein Problem der Frauenhäuser und Fraueninitiativen ist, ne? Also das sind engagierte Menschen, die schon seit Jahrzehnten zu dieser Thematik berichten, die Forderungen stellen. Um auch gehört zu werden, brauchen sie EntscheidungsträgerInnen, die Verantwortung haben, die Macht haben. Und sie brauchen Männer. Ja, das ist kein Frauenproblem. Gewalt gegen Frauen ist ein Männerproblem. Und deswegen müssen wir auch Männer in die Pflicht nehmen.
Und auch die Justiz. Da möchte ich auf jeden Fall noch drauf kommen, wo ich jetzt hier schon jemanden aus dem Familienrecht am Telefon habe mit Ihnen. Es sollen ja Schwerpunktstaatsanwaltschaften gebildet werden, um da eben auch die Expertise in der Justiz zu stärken. Das ist ja Ländersache, muss man sagen, und auch kein ganz neuer Vorschlag. Aber wäre das eine Idee, die da zur Stärkung eben der Frauenrechte und Schutz vor Gewalt leisten könnte?
Das betrifft ja vor allem das Strafrecht. Ich würde mir fürs Familienrecht tatsächlich wünschen, dass die RichterInnen Pflichtfortbildungen bekommen zum Thema häusliche Gewalt, zum Thema Gewalt überhaupt, ja, was ist, welche Gewaltformen gibt es? Was gibt es für Dynamiken in Partnerschaften? Wie erkennen RichterInnen überhaupt Gewalt? Was ist mit dem Kindeswohlbegriff? Ja, wie müssen wir den definieren? Und diese Fortbildung, also auch zur Istanbul-Konvention, diese Fortbildung, die, ja, dürfen meiner Ansicht nach nicht nur freiwillig sein, sondern sie müssen verpflichtend sein. Und da müsste man ansetzen und Akteure im familiengerichtlichen Verfahren sensibilisieren.
Ich sehe schon. Also wenn es nach Ihnen ginge, dann könnte der Maßnahmenkatalog noch ein bisschen angedickt werden. Asha Hidayati war das. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Ich sag, wie es ist. Karlsruhe und Fußball, da gucken wir sonst hier im Podcast nicht so hin. Zweite Bundesliga. Aktuell heißt die Kombi aber vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Da geht's für den deutschen Fußball um richtig viel. Verhandelt wird da gerade die Frage, ob der Staat die Deutsche Fußballliga, die DFL, an den Kosten für Polizeieinsätze beteiligen darf oder ob die Steuerzahler, also wir alle, dafür bezahlen sollen, dass die öffentliche Sicherheit gewährleistet ist. Das ist ein jahrelanges Streitthema und dabei geht es nicht um alle Spiele, sondern es geht um sogenannte Hochrisikospiele. Jessica Sturmberg steht jetzt hier neben mir aus unserer Sportredaktion. Jessica, erklär doch vielleicht erstmal, was Hochrisikospiele eigentlich sind und bei welchen Konstellationen es dann besonders hochriskant wird.
Also es knallt am meisten dann, wenn Nachbarschaftsclubs aufeinandertreffen, also die Derbys. Beispielsweise Union Berlin gegen Hertha oder Dortmund gegen Schalke, ganz klassisch. Oder auch der 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Oder in der zweiten Liga der FC St. Pauli gegen Hansa Rostock, Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig. Das sind so diese klassischen Spiele, ja, wo viel Polizei im Einsatz ist.
Viel Polizei. Was heißt denn das? Also was muss die tun? Weil wer da wie eskaliert? Also sind das die Ultras? Sind das Hooligans? Sind da auch normale Fans dabei?
Ja, also normale Fans ist jetzt ein bisschen schwierig. Also was wichtig ist, Ultras ist nicht gleich gewalttätig. Also Ultras müssen wir wirklich differenzieren. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Fangruppierungen. Was aber sicherlich auf den Punkt gebracht werden kann, also die, die richtig randalieren, das ist das, was so Hooliganismus bezeichnet werden kann. kann. Und da gibt es auch Strömungen bei den Ultragruppen, aber nicht alle sind so. Es gibt ja auch Ultragruppierungen, die einfach für super Laune in den Stadien sorgen und tolle Choreografien. Also deswegen.
Die würden sich dagegen wehren, da einfach in einen Topf geschmissen zu werden.
Genau, das ist ganz wichtig. Aber natürlich, es gibt da viel Gewaltpotenzial und wenn die dann unterwegs sind und aufeinandertreffen und knallen, dann knallt's.
Aber bei den Hooligans, das halten wir fest. Okay. Und da reicht's dann eben nicht, wenn's knallt, die Spiele jetzt, ich sag mal, normal abzusichern, sondern da muss dann die Polizei schon auch in voller Mannschaftsstärke hin. Was heißt das genau? Wie viel fahren die da auf?
Um mir mein Gefühl zu geben, bei einem ganz normalen Spiel, was kein Hochrisikospiel ist, dann hast du ungefähr 250 bis 350 Polizeibeamte im Einsatz. Wenn ein Hochrisikospiel identifiziert wird, also das weiß man ja dann vorher, wer da aufeinander knallen kann, dann sind das mehr als 1000, die im Einsatz sind. Und das summiert sich natürlich dann. Das haben mal Kollegen ausgerechnet und kamen darauf, dass in einer Saison 1300 Planstellen für die Absicherung im Profifußball eingesetzt werden mussten.
Und was kostet das dann so im Schnitt?
Ja, da kommen dann Kosten von ungefähr 330.000 Euro für so ein Hochrisikospiel zusammen.
Und genau so eine Rechnung hat die DFL, also die Deutsche Fußballliga, ja vom Land Bremen bekommen. Das ist jetzt überhaupt der ganze Anlass und Aufhänger für unser Gespräch hier. Das war nach dem Derby Bremen-HSV, habe ich nochmal nachgeguckt. Und da hat dann aber die DFL direkt gesagt, Moment, also für Sicherheit und Ordnung, da ist doch der Staat zuständig. Das ist jetzt schon eine Weile her, 2015. Wie ging es denn dann weiter, Jessica?
Ja, die DFL hat sich dagegen gewehrt, wie du schon gesagt hast, weil sie gesagt hat, das ist jetzt nicht unser Beritt, sondern die Argumentation, hast du ja gerade gesagt.
Aber auch juristisch gewehrt eben.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Und zwar erstmal vor dem Verwaltungsgericht Bremen. Dieser Instanz haben sie gewonnen, aber dann ging das Ganze vor das Oberverwaltungsgericht Bremen sogar zweimal und da hat die DFL verloren. Dann ging das 2019 vor das Bundesverwaltungsgericht und da hat die DFL ebenfalls verloren und jetzt ist es ja beim Bundesverfassungsgericht.
Okay, jetzt ist es ganz oben angekommen, aber halten wir fest, also Niederlagen wurden kassiert von der DFL, aber das hat jetzt nicht dazu geführt, dass die Bundesländer gesagt haben, okay, wir formulieren da jetzt eigene Gesetze, die müssen zahlen, sondern es haben schon auch mehr oder weniger jetzt alle drauf gewartet, dass sich Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht sich das mal ganz genau anschaut, oder?
Ja, aber ich glaube, da musst du noch mal an den Anfang zurückgehen. Das Interessante ist, dass der Bremer Innensenator Ulrich Meurer, als er 2015 den Gebührenbescheid erstellt hat und übrigens nur für die Mehrkosten, ist ganz wichtig, nicht für den gesamten Polizeieinsatz, sondern für das, was eben an Mehrkosten entsteht, dadurch, dass es ein Hochrisikospiel ist.
Der Rest ist eben abgesichert.
Ja, Rest ist wie sozusagen, das ist die normale Absicherung. Genau. Da war er damals ganz alleine und da waren die Bundesländer alle sehr zögerlich. Und das war eher so, dass er das Gefühl hatte, naja, er kämpfte allein gegen Windmühlen. Aber über die Jahre sind doch mehr Bundesländer in so eine Art Warteposition dazu gekommen. Rheinland-Pfalz hat auch schon mal so eine Rechnung erstellt. Und Bayern und Baden-Württemberg würde ich auch bezeichnen, als ich schaue jetzt mal auf Karlsruhe. Was auch interessant ist, es gab jetzt gerade vor ein paar Tagen erst ein Hochrisikospiel, Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96, wo es eskaliert ist. Und in der Folge gab es ein Krisengespräch, gerade gestern Abend. Und da hat die Innenministerin von Niedersachsen, Daniela Behrens, am Ende auch gesagt, naja, also da müssen wir doch mal schauen, ob wir nicht Polizeikosten in Rechnung stellen. Also auch Niedersachsen scheint jetzt da zu warten und zu schauen, naja, was entscheidet denn Karlsruhe? Also es hat sich doch schon einiges in dieser Haltung geändert, aber es ist nicht so, dass alle Bundesländer nur sagen, naja, gucken wir mal, was sie denn entscheiden und dann kommen die Bescheide.
Mhm. Gut, also jetzt geht der juristische Streit ja auch schon fast 12 Jahre lang und in ein paar Wochen, das dauert ja immer so ein bisschen, bis das Bundesverfassungsgericht dann auch wirklich entschieden hat. Also die Verhandlung geht jetzt heute los, aber auf das Urteil müssen wir ja noch ein bisschen warten. Aber es ist absehbar, dass es kommt. Ist denn auch schon absehbar, wie da entschieden wird? Gibt es da irgendwie so Tendenzen?
Ich finde das sehr schwer zu sagen. Also von der bisherigen Rechtslage würde ich sagen, steht die DFL da eher nicht so gut da. Das ist auch die Einschätzung, die so Sportjuristen momentan auch geben. Aber letztendlich müssen wir dann doch, würde ich eher sagen, abwarten, was da am Ende rauskommt. Tendenziell könnte ich mir vorstellen, dass eine Form von Beteiligung nachher eingefordert wird oder dass man vielleicht einen Kompromiss herstellt. Mhm. Ich glaube, das Signal wird auf jeden Fall sein, ihr müsst da mehr tun, das darf nicht eskalieren. Was aber auch interessant ist, eigentlich ist die kommende Saison so, dass sie möglicherweise gar nicht so viel Eskalationspotenzial hat. Und jetzt schauen wir mal auf die Tabelle in der ersten und der zweiten Liga. Sollte Köln absteigen, dann gibt es in der ersten Liga eigentlich so gut wie keine Derbys. Mhm. Dann, es sei
hätte
denn,
sich das schon von alleine erledigt.
Es sei denn, Fortuna Düsseldorf steigt nicht auf. Also diese Konstellation, also das ist ja auch immer eine Frage. Und die ist momentan eher günstig, weil es tatsächlich wenige Spiele gibt. In der ersten Liga auf jeden Fall, in der zweiten, aber auch nicht so viele. Je nachdem, wie es jetzt weitergeht in den Ligen, Hansa Rostock, ob die absteigen. Ne? Dann kann es sein, dass es gar nicht so viele Spiele gibt. Aber das kann sich natürlich jederzeit ändern.
Genau, und das ist ja auch eher so ein bisschen dem Zufall überlassen, oder ne, wer natürlich die bessere Mannschaft ist. Aber was machen die Vereine denn aktiv, um zu verhindern, dass es bei solchen Konstellationen ja quasi mit Ansage knallt?
Also es gibt Fanprojekte, es gibt Fandialoge. Es wird natürlich versucht zu entschärfen. Aber manche lassen sich einfach nicht entschärfen. Da ist eben einfach auch, wie man so schön sagt, Topfen und Malz verloren. Andererseits gibt es aber sehr wohl auch gute Dialoge, die dazu führen, dass dann auch gar nicht so viel Polizeieinsatz nötig ist. Das gibt es alles. Wichtig ist eben, daran weiter zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend. Es gibt auch auf der anderen Seite, wenn wir darauf schauen, schon den einen oder anderen verunglückten Polizeieinsatz. In dem Sinne, als dass die Taktik da nicht besonders gut war. Also wenn ich mir vorstelle, als Fan, der wirklich nichts Böses im Kopf hat, sondern einfach zum Spiel gehen will. Und man ist dann in so einem Tunnel, wo rechts und links dann wirklich die vermummten Polizeibeamten stehen. Das kann auch schon echt was mit einem Fan machen und das
die Stimmung so aufheizen dann
ja noch, ne? Ne, also aufheizen, und das ist dann auch so ein gegenseitiges Eskalationspotenzial, und das muss deeskalierend sein. Da weisen auch die Fanprojekte immer wieder drauf hin, ne? Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, diejenigen, die da die Krawallmacher sind, ausfindig zu machen und denen das mal in Rechnung zu stellen. Das ist ja schon teilweise übel, was da passiert. Also wenn wir an das Spiel denken, jetzt gerade Braunschweig gegen Hannover, die rausgerissenen Sitze, die dann in den Innenraum des Stadions geworfen werden. Also das ist schon, da fehlen einem dann auch die Worte. Und wenn dann anschließend durch Böller Verletzte da sind, das darf nicht passieren.
Mhm. So, und jetzt stehen wir also kurz davor, dass das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Und da wissen wir ja, da geht es dann nicht immer nur um den Einzelfall. Es wird dann also auch nicht nur um Bremen gehen, sondern das sind ja Grundsatzurteile, die da auch gefällt werden, die dann auch weitere Kreise ziehen. Müsste da dann auch irgendwie rückwirkend was erstattet werden, oder wird es in Zukunft dann richtig teuer? Also kannst du mal beschreiben, was das für Konsequenzen dann auch für die DFL hätte?
Also rückwirkend wird das jetzt keine Konsequenz mehr haben. Also außer das, was Bremen in Rechnung gestellt hat, also die Bescheide, die die Stadt Bremen, das Land Bremen erstellt hat. Aber es kann natürlich sein, dass dann jetzt andere Länder auf den Trichter kommen und sagen, naja, also wenn Karlsruhe so entschieden hat, dann machen wir das auch. Das ist natürlich dann etwas, was in Zukunft teuer werden könnte. Und ich glaube, da wird es dann für die DFL tatsächlich schwierig, und da müsste man echt sehen, wie so ein Kompromiss aussieht. Jetzt wird ja immer argumentiert, der Fußball, mit dem so Milliarden verdient wird, das stimmt auch, also das will ich überhaupt nicht kleinreden, aber gleichzeitig sehen wir auch das Wachstumspotenzial an immer mehr Geld und immer höhere Summen ist momentan nicht mehr so groß. Momentan läuft ja beispielsweise die Ausschreibung der Medienrechte, das sind die größten Einnahmen, die die DFL hat, und die sind froh, wenn sie die alten Summen wieder erreichen, um da auch ein Gefühl zu geben. Also das ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, die haben kein Geld mehr, aber es ist auch nicht so. Das
wird schon richtig wehtun.
Das wird wehtun, ja.
Jessica, danke für die Einschätzung für den Moment. Schauen wir mal, was in Karlsruhe rumkommt. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Tag vom 25.04.2024 mit einer zugegebenermaßen ziemlich gewalttätigen Episode. Gewalt gegen Frauen, Gewalt im Stadion. Da bin ich persönlich ziemlich froh, dass es zumindest hinter den Kulissen hier in der Redaktion so harmonisch zugegangen ist. Wir haben hier Hand in Hand gearbeitet, Fanny Buschert und ich, Sarah Zerback, und wir beide sagen auch Danke. Und tschüss, bis zum nächsten Mal, und lassen noch kurz unsere E-Mail-Adresse da, dertag@deutschlandfunk.de.